ich würde schon sagen, dass uns das so verbindet, dass wir vielleicht nicht mehr Bock haben, uns irgendwie kaputt zu machen für irgendeinen Job, der halt irgendwie es einfach nicht wert ist. Vor allem, wenn man halt so ein bisschen in die Zukunft schaut, ne? Wie steht es um unsere Welt? Und ehrlich gesagt halt nicht so gut. Und wenn man sich jetzt auch die politische Lage anguckt, gibt es einfach so viele Unsicherheiten, das könnte gefühlt alles passieren in den nächsten Jahren. Deswegen glaube ich einfach, viele Leute versuchen mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und das finde ich auch total legitim. Also, dass man ne, eben jetzt nicht nur denkt, oh ja, ich möchte jetzt gerne irgendwie in 15 Jahren da mein Haus haben und dies, das, sondern halt einfach, was kann ich auch tun, damit es mir auch jetzt gut geht.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du machst dir einen Podcast an. Du lauscht Menschen, wie sie über das Abenteuer Ozean erzählen und du denkst bei dir, Mensch, das wäre ein Leben. Ganz verbunden mit dem Ozean, nicht nur davon hören, sondern selber machen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für viele von euch gar nicht so weit hergeholt ist. Und an diesem Punkt stand auch Flora Gläser, als ich sie bei einem Podcast über das LAN-Tauchen kennengelernt habe. Wer in die Folge nochmal reinhören möchte, das war im August 2022, Episode Nummer 41. Nun ist Flora mitten in ihren 20ern und hat schon einen wahnsinnigen Weg zurückgelegt. Wir schauen in die Anfänge des Tauchens, die bei Flora tatsächlich in einer sehr schwierigen Lebensphase lagen, in der sie mit Depressionen zu kämpfen hatte und sich selbst aus den Augen verloren hat. Dabei hat ihr das Tauchen ganz schön geholfen und so ist sie letztendlich auch bei den LAN-Tauchern gelandet. Aber das war für sie nur der erste Schritt. Danach ist sie für ihr Studium nach Kiel ans Geomar gegangen und hat parallel dazu eine Ausbildung zur Forschungstaucherin gemacht. Und plötzlich hat sie mit dem Tauchen ihr Geld verdient. Wir sprechen in dieser Folge über ihren Weg. Von jemandem, der vom Meer träumt und von einer Aufgabe direkt am Meer, bis hin zu einem Menschen, der diese Träume realisiert hat. Wir sprechen aber auch über diese junge Generation, Gen Z, die Klimaangst verspürt. Und wir reden darüber, was es bedeutet, wenn junge Menschen den Glauben in eine gute Zukunft verlieren. Diese Folge haben wir aufgenommen, als wir uns auf der Messe Boot getroffen haben. Dort hatte ich eine kleine Podcast-Kabine zur Verfügung und wir konnten dieses Gespräch führen, was für mich wirklich unfassbar aufschlussreich war. Und ich glaube, viele von euch werden sich ganz schön gut mit Flora identifizieren können. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit Flora Gläser.
Werbung.
Viele von euch schreiben mir, dass sie den Wunsch haben, beruflich etwas mit dem Meer zu machen. Oft steht die Frage im Raum, was kann ich studieren, um die Meere zu verstehen, zu schützen und ein Leben zu führen, das eng mit den Gewässern verbunden ist. Die meisten denken dann zuerst an Meeresbiologie, aber es gibt eine wirklich spannende Alternative. Die Uni Koblenz bietet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Hochschule Koblenz, den neuen Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft an, mit Bachelor und Master. Das Besondere, hier kommen drei Welten zusammen. Biologische Grundlagenforschung an der Uni, technisches Denken aus dem Ingenieurwesen der Hochschule und echte Praxis aus der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Im Studium lernst du, wie aquatische Ökosysteme wirklich funktionieren. Von Mikroorganismen und Algen über Fischbestände bis hin zu den großen Umweltkrisen, wie etwa Fischsterben in Flüssen und Küstengewässern. Der Studiengang ist NC-frei und somit leicht zugänglich. Durch die breite Ausbildung erlangst du ein umfassendes systemisches Verständnis, aber auch Methoden aus der Statistik und Datenanalyse, also Fähigkeiten, mit denen dir später viele berufliche Wege offenstehen. Wenn du also überlegst, aus deiner Begeisterung für Meere und Wasser einen Beruf zu machen, dann schau dir den Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft in Koblenz genauer an. Ein Link dazu findest du in dem Linktree in den Shownotes. Hallo Flora.
Hallo Chris.
Herzlich willkommen zurück bei Helden der Meere. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Wie lange ist es her? 3 Jahre jetzt? 4 Jahre?
Ja, damals hatten wir ein großes Live-Event mit den LAN-Tauchern in Marburg. Oh, guck mal, ich habe es mir sogar notiert. Unser letztes Gespräch ist 4 Jahre her. 4 Jahre sind es. Also das ist ja eine ganze Weile her. Gib uns mal ein ganz kurzes Blitzlicht. Wo stehst du heute im Leben?
Uff. Ja, ich bin in meinem Master und studiere quasi Meeresbiologie, aber ganz genau gesagt biologische Ozeanographie. Die Masterarbeit fehlt jetzt noch und wenn die vorbei ist, dann bin ich dann ausgebildete Meeresbiologin und Forschungssacherin bin ich mittlerweile auch. Also es hat sich schon viel getan.
Sehr, sehr cool. Und der Grund, weshalb ich mit dir spreche, ist der, dass ich das Gefühl habe, du lebst so ein bisschen den Traum von vielen Leuten, die in diesem Podcast zuhören. Ich bekomme da ja immer mal wieder Zuschriften und es gibt so viele Menschen, die ganz ähnlich wie du vor 4, 5 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, irgendwie diesen Podcast hören und sagen so, boah, es klingt alles so cool und ich will so ein ähnliches Leben führen. Und ich habe das Gefühl, die Entwicklung, die du in den letzten Jahren genommen hast, hat dich dahin geführt, dass du plötzlich schon so ein Leben führst. Und diesen Weg mal aufzuzeigen und das mit dir zu besprechen, ist, glaube ich, total spannend. Und dementsprechend springen wir jetzt in die erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Lass uns mal damit anfangen, wie du zum Tauchen gekommen bist. Und das ist tatsächlich eine Zeit im Leben gewesen, wo du mir gerade vor kurzem erst erzählt hast, dass es für dich eine super, super schwierige Phase gewesen ist, nämlich 2021. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie es dir damals ging, wer du warst und wieso die Ausgangssituation war, bevor du überhaupt mit dem Tauchen in Berührung gekommen bist.
Ja, genau. Also ich habe, zu der Zeit war ich damals in meinem Biologiestudium, in meinem Bachelor in Marburg. Und ja, wie ja sicher alle sich noch daran erinnern können, war das auch die Zeit, wo Corona eben großes Thema war, man einen Lockdown hatte und man generell ein bisschen isoliert von vielen anderen Menschen war. Und ja, das einfach bei mir dazu geführt hat, dass es mir tatsächlich dann mit der Zeit immer schlechter ging und ich da schon ziemlich zu kämpfen hatte. Und das einfach generell ja eine recht schwere Zeit für mich tatsächlich war.
Und was heißt das konkret? Also ich meine, für uns alle war das jetzt nicht besonders cool, Lockdown und ähnliches. Ich hatte schon das Gefühl, für dich war es irgendwie nochmal besonders. Wie war so dein Lebensgefühl?
Ja, also insgesamt habe ich schon auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Das kennen sicherlich auch manche Leute. Für mich war es zu der Zeit wirklich sehr extrem. Und dadurch, dass dann eben diese Connection zu anderen Menschen so gefehlt hat, war es dann eben auch sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und ich habe mich dadurch auch sehr von mir selbst entfremdet und so dieses Gefühl, dass ich, was man hat, das ist da irgendwie sehr in den Hintergrund gerückt und dadurch war das alles ein bisschen abstrakt tatsächlich.
Aber es hört sich auch irgendwie abstrakt an. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was bedeutet es, von sich selbst zu entfremden?
Ja, gute Frage. So mittlerweile finde ich es auch schwer, das nochmal nachzuvollziehen tatsächlich. Ich glaube, vielleicht die Krise, die manche Leute so als Midlife-Crisis bezeichnen würden, hatte ich da schon so als Quarterlife-Crisis. Habe dann irgendwie sehr viel hinterfragt, wo man im Leben irgendwie hin möchte oder was man eigentlich ist oder wie man sich so definiert und habe da irgendwie noch für mich noch nicht so viel finden können und eben auch tatsächlich noch nicht so die Leute gefunden, mit denen ich mich auch wirklich gut connecten konnte, die dann irgendwie ähnliche Interessen oder Hobbys hatten und dadurch war das irgendwie dann eine einsame Zeit.
Und dann kam das Tauchen.
Genau, also das ist auch dann eher durch einen Zufall, könnte man mehr oder minder sagen, passiert. In meinem Studium gab es eine Expedition, die da geplant war, eben ans Mittelmeer, wo wir dann auch viel geschnorchelt hätten, um dann die Organismen zu untersuchen und so weiter. Und die wurde dann leider wegen Corona auch spontan abgesagt. Und ich war dann davon so frustriert, dass ich dann dachte, okay, das ist mir jetzt echt egal, auch wenn ich jetzt irgendwie hart dran gearbeitet habe, um mein Geld zu sparen, möchte ich jetzt gerne dieses Geld einfach nutzen und stattdessen in der Zeit meinen Tauchkurs machen. Bin dann trotzdem ans Mittelmeer gefahren und hatte da dann das erste Erlebnis, eben unter Wasser mit einem Tauchgerät abzutauchen und diese neue Erfahrung dann in mein Leben zu integrieren.
Und erinnerst du dich noch an das Gefühl, was du dann hattest, unter Wasser zu sein? Ne, du hast eben gesprochen, wie es dir da ging mit den Depressionen, mit dieser Einsamkeit, mit diesem sich von sich selbst entfremden. Wie war das dann in so einer, also in so einem Mindset, diese neue Welt unter Wasser zu entdecken?
Also für mich war das vor allem ein Punkt, dass ich nicht mehr so von mir selbst weglaufen konnte, sondern ich musste mich ja aktiv dazu entscheiden, jetzt ins Wasser zu gehen. Dort kann ich mit keiner Person sprechen. Ich bin dann nur mit mir selbst und mit meinen Gedanken. Und das war eben was zu der Zeit für mich sehr schwer war. Und ja, als ich dann das erste Mal diesen Tauchgang dort gemacht habe, war das dann tatsächlich zum ersten Mal wieder was Schönes. Ich war dann alleine, also natürlich mit meinem Tauchlehrer, aber dann mit meinen Gedanken alleine im Wasser und hatte dann einen so einen kleinen Fisch, der dann vor meiner Tauchbrille irgendwie geschwommen ist und dann wirklich nah rangekommen ist und mir irgendwie so irgendwie ins Gesicht geschaut hat. Und das war irgendwie so eine kleine Begegnung, die mich irgendwie total gefreut hat, weil ich einfach gemerkt habe, okay, hey, an diese Tiere kommst du total nah ran. Ich muss dafür nicht in den Zoo gehen, um die einzusperren, sondern ich kann auch hier solche Begegnungen haben. Und das ist was, was mich einfach, ja, was mir Spaß macht und was mir eben, ja, einfach die Motivation gibt, das weiter zu erforschen, quasi dieses Feld.
Sehr cool. Und dann bist du am Tauchen auch dran geblieben. Und das war dann auch die Phase, in der wir uns kennengelernt haben, nämlich dein Engagement bei den Lahntauchern. Lass uns das mal in 2, 3 Sätzen abfrühstücken, denn wir verweisen auf die Folge, die wir damals aufgenommen haben, wo wir das wirklich in die Dauer einer ganzen Folge besprochen haben. Deswegen jetzt nur ganz, ganz kurz. Aber ich glaube, es war eine super wichtige Erfahrung für dich.
Ja, genau. Also ich habe mit den Lahntauchern einfach eine Gruppe von Menschen gefunden, die eben auch so wasserbegeistert sind wie ich.
Wie hast du die eigentlich gefunden?
Ah ja. Naja, ich habe meinen Tauchschein eben gemacht im Mittelmeer, bin dann zurück nach Deutschland gekommen und dann hat dann da der Herbst und der Winter angefangen und ich bin einfach weiterhin tauchen gegangen und hatte einfach auch noch nicht so die perfekte Tauchausrüstung, also wirklich so ein 5mm Neopren, der auch schon die ersten Löcher bekommen hat, irgendwie von meinem Cousin ausgeliehen, also hat auch jetzt nicht das neueste Equipment und ja, wollte eben aber einfach weiter dieses Hobby weiterführen, wo ich eben gemerkt habe, das tut mir einfach extremst gut. Und ja, so war das dann, dass ich dann zum Beispiel im Dezember trotzdem tauchen gegangen bin, teilweise irgendwie eine halbe Stunde bei 5 Grad Wassertemperatur mit mäßiger Ausrüstung, wo man dann schon ganz schön sich einen abfriert. Und dabei habe ich dann zum Beispiel Noah kennengelernt, der eben auch die Lahntaucher mit gegründet hat. Und er hat dann auch gesagt so, hey Flora, ist ja auch ganz schön tough, dass du jetzt hier noch mit uns unterwegs bist. Er hatte eben auch so einen alten Neoprenanzug, also diese Gemeinsamkeit, die hatten wir dann er hat uns dann schon mal verbunden und dadurch, über Noah bin ich dann so in diese Lahntauchergruppe mit reingerutscht.
Okay, und dann hast du eine Gruppe an Menschen gefunden, wo du endlich dich nicht mehr so alleine gefühlt hast, sondern gemerkt hast, ey, das sind meine Leute.
Ja, tatsächlich schon. Also was eben für mich immer ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich versucht habe, für mein Leben etwas zu finden, was ich wirklich sinnvoll finde, womit ich meine Zeit verbringe und eben auch Natur- und Umweltschutz für mich extremst wichtig ist und dann einfach mit dem Lahntaucherprojekt etwas zu finden, wo man aktiv werden kann, wo man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat, den ganzen Müll, den man geborgen hat und eben eine gute Zeit zu haben mit den Freunden, die man dort findet. Das war, es bedeutet mir sehr viel.
Wie gesagt, dieser Lebensabschnitt wurde sehr ausführlich besprochen. Schaut da mal in die Folge, in den Shownotes steht auch nochmal drin, welche Episodennummer das genau war. Und jetzt springen wir aber weiter, denn das war ja noch so ein Punkt, an dem recht viele Leute sind. Man studiert Biologie, findet das irgendwie spannend. Es war schon, glaube ich, echt besonders, was ihr mit den Lahntauchern gemacht habt und welches Engagement dahinter steckte und welche Wellen ihr geschlagen habt und was ihr da wirklich erreichen konntet. Das sticht schon echt heraus. Aber das war ja trotzdem noch so dieses studentische Engagement, wie so ein Hobbyprojekt nebenbei. Du hast es aber ernst gemeint, du wolltest irgendwie in die Richtung weitergehen und dann bist du nach Kiel gegangen und hast dort deinen Master gemacht in, wie heißt es nochmal,
Biologische Ozeanographie.
Biologische Ozeanographie am Geomar, nehme ich mal an.
Genau.
Ja. Und hast dich vor allem zur Forschungstaucherin ausbilden lassen.
Ja, genau. Das war für mich dann eben der größte Traum, den ich mir gerne erfüllen wollte und wofür ich dann eben auch aktiv gearbeitet habe. Also das war eben auch mit die Hauptmotivation für mich, tatsächlich nach Kiel zu ziehen, um dort dann diese Ausbildung machen zu können. Und ja, zum Glück hat das direkt im ersten Jahr geklappt, nachdem ich dort mein Studium begonnen habe. Ich musste nicht nochmal ein Jahr warten, sondern konnte direkt ein paar Monate danach in diese Ausbildung starten.
Was gar nicht klar ist, weil es da nur ein paar wenige Plätze gibt, richtig?
Ja, die sind sehr umkämpft. Also ich dachte auch, ne, ich habe ja schon viel Erfahrung, bin Lahntaucherin, aber das alles reicht da nicht unbedingt. Also es gibt Leute, die warten mehrere Jahre auf einen Ausbildungsplatz und selbst alle Leute, die das interessiert, bekommen nicht mal unbedingt die Möglichkeit, weil man eben wirklich nachweisen muss, wozu brauchst du diese Ausbildung? Und dadurch, dass ich am Institut eben war mit dem Geomar und dann auch die Seegras-Projekte gerne mitmachen wollte, hatte ich dann eben einen validen Grund, um da dann schon recht früh ausgebildet zu werden.
Geschickt eingefädelt. Erzähl uns mal von dieser Ausbildung. Ich habe keine klare Vorstellung davon, was macht eigentlich eine Forschungstaucherin aus? Was lernt man da?
Ja, also insgesamt werden natürlich ganz viele verschiedene Bereiche in der Forschungstauchausbildung besprochen. Also ein wichtiger ist zum Beispiel, dass man körperlich fit wird. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel morgens um 7 Uhr getroffen, jeden Tag, um erstmal eine Runde joggen zu gehen. Und das natürlich dann für Leute wie mich, die gerne lange schlafen, erstmal schon die erste Herausforderung, dass man da dann fit ist und auch bereitsteht. Dann geht das weiter, dass man dann vormittags zum Beispiel Apnoe-Übungen macht. Das sind auch so ein bisschen Stressübungen, die dazukommen, dass man vor allem dann im Schwimmbad zum Beispiel trainiert, abzutauchen, dort dann Knoten zu üben, unter Zeitdruck, dann unter Wasser auch eine gewisse Zeit bleiben muss. Und Ausdauertraining gehört dann natürlich auch dazu, also dann eine bestimmte Zeit schwimmen, eine bestimmte Strecke zurücklegen. Und die ganze Gerätetauchausbildung kommt natürlich auch dazu, also Vollgesichtsmaske, Halbgesichtsmaske, verschiedene Techniken. Und das ist jetzt nur der erste Teil der Ausbildung. Also das ist alles in zwei Blöcke aufgeteilt, zumindest in Kiel.
Krass. Ich finde es mega cool, dass ihr da so Fitness und Ausdauer, also sowas trainiert, hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, ja, genau. Also es geht auch wirklich über ganz viele verschiedene Bereiche hinaus. Dann eben auch Tauchsicherheit, Tauchphysik, die ganzen Vorschriften, die man auch einhalten muss oder die Regelungen, die man beachten muss. Also es ist ein sehr breites Feld, was ich auch anfangs ja, mir gar nicht bewusst war, wie weit das eben geht.
Fandest du es dann geil, wie weit es geht? Oder warst du dann so gedacht, oh shit?
Ich fand es gut. Ich hatte auch schon ja eben ein bisschen Vorwissen. Andere Leute, die dann noch gar keine Erfahrung hatten, ich glaube, für die war das zwischendurch schon ein bisschen happig, eben diese vollen Tage zu haben und dann auch noch abends sich zu Hause hinzusetzen, um Sachen zu lernen, um eben die Prüfungen schreiben zu können. Aber für mich war das das Beste, was mir zu der Zeit passieren konnte. Also sich jeden Tag körperlich auspowern und dabei tauchen zu können und neue Sachen zu lernen. Also gibt eigentlich nichts Schöneres.
Da würdet ihr auch ausgebildet, alleine zu tauchen, wo man ja früher lernt, immer nur mit Buddy und das ist das Sicherste. Erinnerst du dich an das erste Mal ganz alleine tauchen?
Ja, also da gibt es vielleicht auch zwei unterschiedliche Situationen. Also zum einen gibt es die eine Technik, dass man mit einer Leine verbunden ist und dann an der Oberfläche steht eine andere Person, die einem dann über die Leine Signale gibt und dann quasi zweimal zieht und sagt irgendwie, okay, tauch jetzt nach links oder viermal zieht und dann muss man das immer wieder bestätigen. Das heißt, da ist man auch schon alleine unter Wasser, hat aber dieses Kommunikationsmittel.
Und das funktioniert aber nur überziehen?
Genau, nur überziehen. Also du kannst nicht mit der Person sprechen und du kannst sie auch nicht sehen, aber du bist quasi verbunden mit einer anderen Person. Und dann gibt es aber noch ein anderes System und das ist quasi der Blub, wird er genannt. Also da hat man auch eine Leine, die an einem befestigt ist, aber dann schwimmt einfach nur wie so eine Boje an der Oberfläche. Und das heißt, man ist wirklich alleine unterwegs. Und als wir dann in Dänemark den zweiten Teil der Ausbildung gemacht haben, war das Problem, dass wir eine ungerade Anzahl von Tauchenden waren. Und dann wurde eben vorgeschlagen, okay, Flora, du hast doch schon viel Erfahrung, dann geh doch mal alleine rein, das trauen wir dir zu. Dann war ich so, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Und das war für mich dann schon eine Überwindung, also dann da abzutauchen und ja, da ist man dann unter Wasser, hat dann niemanden um dich rum, diese Leine, aber mit der man ja auch irgendwie dann mit niemandem direkt in Kontakt steht. Und ja, für mich war das wirklich so ein seltsames Gefühl, dass ich dann tatsächlich angefangen habe, in meinem Kopf mir irgendein Lied zu summen, damit ich irgendwie wenigstens irgendwas höre momentan und habe dann irgendwie angefangen von Dirty Dancing, This is the time of my life, irgendwie zu singen und habe dann irgendwie mit irgendwelchen Krabben, die da vor mir irgendwie auf den Steinen waren, versucht irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck zu spielen, weil die dann ja auch immer einen so ein bisschen angreifen und ja, habe dann da...
Stein war wahrscheinlich immer eine gute Wahl, oder?
Ja, genau. Das war immer, immer richtig gut. Und ja, also das ist dann schon, ja.
Ist es gruselig für dich gewesen irgendwie? Oder was ist daran, also was war es, das für dich so abgespaced war, alleine, wirklich alleine?
Naja, man bekommt ja immer gesagt und es ist ja auch immer gut, dass man zu zweit mindestens tauchen gehen soll, wenn eben was passiert. Dort hatte ich dann eine Vollgesichtsmaske, deswegen kann da auch soweit erstmal nichts passieren. Aber ja, es ist einfach ein sehr ungewohntes Gefühl. Mittlerweile ist es für mich jetzt kein Problem, aber das allererste Mal, wenn man da eben unter Wasser ist und dann auch die anderen Tauchgruppen vielleicht gar nicht sieht und dann auch noch dolle Strömung ist, mit der ich auch ja, noch nicht so viel Erfahrung habe, ist das dann einfach insgesamt ein bisschen ja, eine neue, unangenehme Situation, aber ja.
Und man erlebt natürlich auch ganz besondere Sachen, so wie zum Beispiel den Delfin Skywalker.
Genau, das war tatsächlich auch in Dänemark. Und ja, es war sehr lustig, weil wir zuerst an der Tauchstelle angekommen sind. Und da haben wir uns schon Sorgen gemacht, weil wir haben dann gesehen, oh, da ist eine Boje mit einem Netz. Und wir haben da hingeguckt und sagen so, oh, da hat sich ein Schweinswal drin verfangen. Scheiße, der versucht da rauszukommen, aber schafft das irgendwie nicht. Und dann nach einer Minute ist uns dann eben klar geworden, ah nee, das ist tatsächlich ein großer Tümmler, was man einfach in der Ostsee natürlich schon mal ganz selten überhaupt nur sieht. Und genau, bei dem Tauchgang sind wir abgetaucht und ja, zu einem Moment ist einfach nur so ein weißer Blitz quasi an mir vorbei und ich dachte, okay, was ist denn jetzt gerade passiert? Und ja, und dann beim zweiten Tauchgang hat sich dann der Skywalker ein bisschen an uns gewöhnt und dadurch, ja, habe ich einmal zum Beispiel irgendwie hinter mir gemerkt, ah, irgendwas zieht an meinen Flossen, wollte mich umdrehen, dachte so, irgendjemand hält mich da irgendwie gerade fest oder was ist da passiert? Und ich drehe mich um und sehe da eben dieses große Tier, was in diesem sehr milchigen Wasser irgendwie hinter mir schwebt, wo man schon irgendwie die Schwanzflosse gar nicht oder die Fluke gar nicht mehr sehen kann, weil einfach das Wasser so trüb ist und einfach so ein großes Männchen, ein großer Delfinmännchen mich dann da anguckt und dann eben an meine Flossen nibbelt. Und ja, denkt man sich erstmal, ach, voll schön Delfin, aber ehrlich gesagt ist das auch ein bisschen scary in dem Moment, weil du dann nicht so ganz genau weißt, wie der jetzt irgendwie reagiert. Ja.
Wie ging es weiter?
Er hatte eine gute Zeit mit uns. Also der ist wirklich zwischen unseren Tauchgruppen, wir waren ja dann 12 Leute im Wasser, ist er immer hin und her gefetzt und hat sich dann immer hinter uns quasi positioniert, hat dann irgendwie die Flossen eben, mit den Flossen gespielt und ja, hat dann tatsächlich auch mit einer Freundin von mir wie ein Selfie gemacht. Also da gibt es auch ziemlich lustige Videos, wie er da so mit ihr interagiert.
Boah, mega. Eigentlich ja der absolute Traum.
Ja.
Ja, super schön. Und als du mit dieser Ausbildung fertig warst, hast du dann natürlich auch angefangen, als Forschungstaucherin zu arbeiten. Wie cool ist das, so deine ersten Aufträge zu haben, für die du dann bezahlt wirst?
Ja, das ist schon sehr schön. Vor allem, wenn man irgendwie vorher jahrelang als Landtaucherin unterwegs war in den Flüssen und da dann eben zum ersten Mal beruflich dann wirklich tauchen darf. Und ja, tatsächlich einer der ersten Aufträge, die ich dann machen konnte, war auch in der Ostsee. Da war die Aufgabe, dass wir so einen, ja, das nennt man BIGO, es ist quasi so eine Messeinrichtung, die dann von einem Forschungsinstitut eben auf den Seeboden abgelassen wird. Die ist ziemlich groß, also so ja, 2-3 Meter breit und so 3-4 Meter hoch. Und da war eben die Frage, wie genau steht die quasi auf dem Meeresboden? Ist die gerade oder ist die irgendwie ganz schief? Weil wenn die schief steht, dann können die Messungen nicht durchgeführt werden. Genau, und da war dann eben die Frage, guckt bitte mal runter und schaut euch das an. Ja, dann sind dann mein Tauchbuddy und ich abgetaucht. Und dadurch, dass man diesen BIGO, diesen Länder quasi wieder finden wollte, hat man eben eine Boje gebraucht. Aber dadurch, dass im Winter dann auch eben öfter Stürme sind, gibt es dann eben ein Grundgewicht, was dann auf dem Boden liegt, an dem dann die Boje befestigt ist. Und von diesem Grundgewicht geht dann eine Leine zu diesem Länder, damit eben die Boje nicht an dem Länder direkt rumreißen kann.
Und dieser Länder ist dieses Messgerät, was du untersuchen solltest?
Genau, das ist eben dieses sehr große Gerät, eben so 4 Meter hoch, 3 Meter breit, würde ich mal sagen. Genau, und wir wollten das dann eben fotografieren, um zu schauen, wie genau das da auf dem Boden steht. Also wir sind da dann eben abgetaucht, haben dann eben sind dieser Leine gefolgt zu diesem Grundgewicht. Und irgendwann ist diese Leine einfach im Schlick verschwunden und dann gab es eben nichts mehr, woran man sich orientieren konnte. Und wir wollten aber natürlich trotzdem gerne wissen, ob wir den Länder trotzdem finden können. Und das heißt, ich habe dann versucht, meinem Tauchbuddy zu kommunizieren, hey, lass einfach gerade diese Linie weiter tauchen. Wir wissen ja, in welche Richtung das geht. Und vielleicht finden wir dann eben dieses Grundgewicht. Vielleicht ist es ja nur 2-3 Meter, dass diese Leine verschwindet. Und sind dann eben dieser Linie gefolgt. Leider gab es da nichts und das heißt, wir sind dann wieder umgedreht. Beim Tauchen hat man dann einen Kompass dabei, da kann man einfach dann 180 Grad dazu rechnen und dann hat man eben den Kurs auf den Rückweg. Und wir wieder umgedreht, weitergetaucht, haben die Leine wieder gefunden und dann ist okay, super, dann müssen wir jetzt einfach noch dieser Leine folgen, dann können wir wieder aufsteigen und finden eben die Boje, sind an der Oberfläche, waren halt nicht erfolgreich leider. und tauchen da weiter und tauchen weiter. Und auf einmal kommt wieder aus diesem milchigen Wasser der Ostsee eben dieser große Länder hervor, der dann auf einmal da war, was halt gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich dachte, wir schwimmen jetzt quasi zurück zur Oberfläche. Genau, dann haben wir natürlich noch trotzdem schnell 1, 2, 3 Fotos davon gemacht, um zu gucken, wie der steht und ob die Messungen schon ausgelöst hatten oder nicht. Und mussten dann natürlich auftauchen, wieder ohne Boje, weil das ja dann nicht möglich war, weil wir irgendwie auf der anderen Seite rausgekommen sind. Wir haben dann quasi die Mission erfüllt, aber anders als gedacht, weil ich einen Fehler gemacht habe, als wir umgedreht sind, um genau zurückzutauchen, habe ich mich verrechnet. Also ich habe das quasi falsch eingestellt am Kompass und dadurch sind wir nicht genau gerade zurück, sondern mit einem anderen Winkel und dadurch haben wir dann nur durch Zufall diese andere Leine gefunden. Darf man gar nicht so laut sagen, aber manchmal kann sowas dann auch funktionieren.
Super schön, dass du dann damit dein Geld verdienen konntest und die Aufträge, die du dann hast, klingen alle super cool und aufregend. Also ich weiß, du hast dann zum Beispiel auch am Bodensee einen Wrack ausgegraben und sowas. Spannend irgendwie, so auf einmal führst du beruflich ein Abenteuerleben, oder?
Ja, schon. Also das ist tatsächlich irgendwie in sehr kurzer Zeit konnte ich echt viele aufregende Themen oder Aufträge auch machen. Andere Leute, die ja sind schon jahrelang dann vielleicht ausgebildet als Forschungstaucher und bei denen dauert es dann auch teilweise länger. Also es ist auch wirklich nicht selbstverständlich, dass ich dann in kurzer Zeit diese Projekte machen durfte.
Und wie kam es dazu, dass du das durftest?
Gute Frage. Ich glaube, es ist für mich ein Vorteil, dass ich am GEOMA studiere, weil man dann natürlich einfach direkt connected ist mit den Leuten, die eben auch die Forschungsschiffe in Kiel zum Beispiel betreiben und diese Projekte dort durchführen. Und eben auch durch mein Engagement mit den Landtauchern, dass wir dort einfach auch vorher schon die Leute teilweise kannten, wo das dann eben einfach war, da auch eine Verbindung herzustellen. Und zum Beispiel das am Bodensee ist dann auch über Bekanntschaften hat sich das ergeben, dass ich dann dort ein Praktikum machen konnte, weil ich eben auch gerne mehr über die Unterwasserarchäologie herausfinden wollte, weil das einfach ein Feld war, was ich bisher einfach noch keinen, wo ich da noch keinen Kontakt mit hatte.
Und das ist cool?
Ich finde es ganz spannend. Ich habe gemerkt, mich interessieren dann doch eher die Krebse, die dann irgendwie da zwischen den Planken leben. Also ich bin dann doch im Herzen einfach die Biologin und Unterwasserarchäologie ist super cool, weil man natürlich einfach in die Vergangenheit gucken kann. Und wenn man dann anfängt, eben das eine Wrack, was wir da eben freigelegt haben, du bist dann quasi die erste Person seit Hunderten von Jahren, die dann da Kontakt hat. Das finde ich schon total beeindruckend und auch teilweise, wie gut das eben erhalten ist. Also da gibt es zwischen den Planken zum Beispiel die Kalfatmasse, die das dann abdichtet. Also zum Beispiel wie so ein bisschen Moos oder andere Sachen, die da reingestopft wurden. Und selbst das ist dann teilweise noch vorhanden. Und das finde ich natürlich schon super spannend, dass man sowas dann auch sehen kann.
Okay. Und dann kam vielleicht so das nächste Kapitel in deiner Geschichte, nämlich die Zusammenarbeit bei Submaris. Und ich weiß, dass das für dich schon so ein kleiner Traum war, irgendwie da mal mitzuarbeiten. Wer diesen Podcast hört, der kennt auch die Leute aus dem Submaris-Team. Florian Huber, der Unterwasserarchäologe, Uli Kunz, der Moderator und Meeresbiologe, Philipp Schubert, der mit dem ich hier über Seegraswiesen gesprochen habe und Co. Wie kam es dazu, dass du dann Teil dieses Teams auch wurdest?
Also dadurch, dass ich eben am GEOMA studiere und auch in der Seegrasgruppe dort aktiv bin, habe ich dann auch direkt mit Philipp Schubert dann da eben Kontakt gehabt und tatsächlich auch über dich, Chris, weil als ich nach Kiel gezogen bin, hast du mir auch dann den Kontakt hergestellt zu Philipp. Das heißt, ich konnte mich da mit ihm schon austauschen und ja, natürlich.
Helden der Meere unter sich eben.
Ja, genau. Es ist eine tolle Community auf jeden Fall. Ja, die Leute von Submaris einfach super nett sind und ich dann auch einfach schon früh dann mir angeboten wurde, ob ich dann eben nicht mal mitkommen möchte, um die Jungs da zu unterstützen.
Und war das dann wirklich so, dass die das gerochen haben und gesagt haben, ey, wäre das nicht mal was? Oder hast du da dich die ganze Zeit schon angeboten und gesagt, also wenn ihr mal jemanden braucht, dann würde ich ja schon mitmachen? Oder kam das echt so einfach wie so ein Geschenk zu dir?
Ich glaube, das hat schon so ein bisschen über eine Zeit sich so ein bisschen angebahnt, könnte man sagen. Also auch als ich noch meine Forschungstauchausbildung noch nicht fertig hatte, war ich schon einmal mit auf Helgoland, um eben mal einen kleinen Einblick zu kriegen bei Submaris und auch bei der anderen Arbeit, die auf Helgoland passiert. ich glaube, da war das erste Mal, dass mir dann vielleicht auch Philipp angeboten hat, ob ich da nicht mal, wenn ich dann ausgebildet bin, dass ich sie gerne mal begleiten kann, was mich natürlich extrem gefreut hat, ne? Weil Submaris für mich einfach eine riesen Inspiration sind und einfach große Vorbilder. Und das natürlich dann schon einfach ein Traum ist, dann mit denen auch zusammenarbeiten zu können.
Wie war das denn dann für dich, mit den Vorbildern auf einmal zusammenzuarbeiten?
Schön, es macht Spaß. Also, ich meine, am Ende sind das halt auch alles nur Menschen, ne? Und wenn ich jetzt halt, klar, mich dann irgendwie am Anfang mal aufgeregt bin, weil das eben für mich irgendwie einfach natürlich sind das beeindruckende Persönlichkeiten, aber das flacht dann auch ab und es ist auch gut so, weil man ja auch einfach ganz normal miteinander interagiert, vor allem wenn man auf einem Boot zusammensitzt und ja, da dann irgendwie ja, einfach die Routinen dann eben kommen, also das sind dann so Geschichten, ja, dass ich das dann doch mittlerweile immer angenehmer finde, wenn man auch einfach weiß, hey, es ist auch einfach ein Mensch und ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen, das ist dauert einfach nicht lange und man merkt, wir sind alles einfach ganz normale Menschen. Die einen haben halt schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel und coole Sachen gemacht und die anderen haben das noch vor sich. Und dann trifft man sich und die Basis ist genau die gleiche. Was habt ihr denn dann zusammen gemacht? Was waren so die coolsten Arbeiten? Weil für mich ist Submaris einfach auch genau das, dieses abenteuerliche. Es hört sich alles einfach cool an, was die machen.
Ja, es ist doch alles einfach cool. Also das muss ich zugeben. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit den Jungs von Submaris unterwegs war, war tatsächlich direkt eine Geisternetzbergung. Also auch was mich natürlich zum Beispiel auch übers Landtauchen total abholt, wo ich mich dann total gefreut habe. Und da tauchst du dann ab und suchst eben auf dem Meeresgrund, tauchst du dann so im Kreis, um dann eben die Location, die man vorher schon mal mit dem Sonar zum Beispiel gesehen hat, zu verifizieren, ob da was ist oder nicht. Und da sieht man dann eben zum Beispiel diese Stellnetze, die dann eingerollt sind und die dann eben in Zusammenarbeit mit einem Fischerboot auch dann von uns geborgen wurden an dem Tag.
Du hast doch mal gesagt, was cool war Stichwort Hummer mit Uli.
ja, genau. Also ich war jetzt auch letztes Jahr zusammen auch mit Submaris auf Helgoland und durfte da ein bisschen mithelfen. Und ich glaube, das war vielleicht auch mit mein schönster Tauchgang, muss ich sagen, weil das auch eine schöne Herausforderung war. War dann eben eine Aufgabe, die Hummer zu kartieren. Und das funktioniert dann so, dass man abtaucht. Dann hat man wie so ein Maßband dabei, was man abrollt und taucht, ich weiß gerade die Distanz nicht mehr, vielleicht 50 oder 100 Meter in eine Richtung. Und eine Person guckt rechts, eine guckt links. Und dann schaut man eben, ne, ob man irgendwo einen Hummer entdeckt oder einen Taschenkrebs. Und wenn man einen hat, dann schätzt man auch so grob, wie groß er ist, dass man so eine Idee davon bekommt. Und allein das ist schon ein Task, der einfach echt spaßig ist, weil auf Helgoland gibt es eben diesen Kelp, diesen Palmtang. Und das ist mega schön, da durchzutauchen. Also es ist eigentlich das schönste Tauchgebiet in Deutschland, würde ich sagen. Und wenn man sich dann da eben schon unten durchzieht und halt eben guckt, was man findet, macht das schon Spaß genug. An dem Tag war aber dann das Problem, dass der Swell sehr stark war. Also die Welle, die quasi immer oben drüber läuft, extrem stark war. Das heißt, Uli und ich tauchen dann ab und Uli ist auch irgendwie super schnell im Wasser. Das heißt, erst war da schon unten, als ich gerade noch dabei war, irgendwie Luft rauszulassen. Da war ich auch so, oh, hier muss ich mich ein bisschen beeilen hier, dass das alles klappt. Und durch diesen Swell wurde man immer so 1,5 Meter nach vorne quasi gerissen und dann wieder 1 Meter nach hinten, wieder nach vorne und wieder nach hinten. Das heißt, man konnte gar nicht gerade über dem Boden sein. Also wenn man nach unten geguckt hat, wurde einem schon fast schwindelig, weil das einfach dann so stark war. Und man musste dann immer zwischendurch sich mal an einem Kelb festhalten, um dann sich ein bisschen weiter ein Stück nach vorne zu ziehen. Ich fand das super, weil es einfach echt eine gute Herausforderung war, irgendwie unter diesen Bedingungen dann diese Kartierung durchzuführen. Genau, das dann auch zusammen mit Leuten wie Uli machen zu können, ja, ist natürlich einfach richtig cool.
Und ihr habt auch Hummer gefunden?
Ja, nicht so viele, leider. Ich glaube, es war einer dabei, vielleicht zwei. So ist das dann manchmal.
Und dann hast du aber die heimischen Gefilde hinter dir gelassen und bist jetzt letztes Jahr, 2025, auf die Azoren abgehauen.
Ja, da hatte ich die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Also man glaubt es nicht, aber auf den Azoren gibt es tatsächlich eine Uni und das sind insgesamt 9 Inseln und auf 3 Inseln davon gibt es auch Uni-Gebäude. Das heißt, man kann sich sogar ein bisschen aussuchen, wo man da gerne hin möchte. Und der Plan war eigentlich, dass ich auf die Hauptinsel gehe. Ich habe mich dafür auch anfangs aktiv dazu entschieden, weil ich dachte, ne, das sind dann viele Leute und die Inseln sind eh so klein. Ja, da ist das vielleicht die beste Wahl. Als ich dann dort angekommen bin, ist mir aber eingefallen, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel Lust, mit so vielen Leuten rumzuhängen. Eigentlich würde ich ja lieber mal Zeit im Wasser verbringen. Und habe dann tatsächlich noch eine andere Insel besucht, bevor das Studium angefangen hat. Und das war dann Pico. Und das ist eine sehr schöne Insel, ist auch der größte oder der höchste Punkt in Portugal. Also ein hoher Vulkan, der da eben aus dem Meer rauskommt. Und von dort sieht man auch andere Inseln sogar in Sichtweite. Und das geht auf São Miguel gar nicht, weil man mit São Miguel so weit weg ist von den anderen Inseln. Und das fand ich dann so schön, dass ich mich so geärgert habe, dass ich auf diese eine Insel gegangen bin, die eben so groß ist, obwohl es eben nebenan auf Faial auch einen Uni-Campus gibt, wo man eben genau einen Masterstudiengang machen kann und quasi auch Meeresbiologie, was natürlich dann eigentlich viel mehr Sinn macht für mich. Und deswegen habe ich dann innerhalb von einer Woche alles, was ich mir vorher geplant und aufgebaut hatte, irgendwie gekündigt, Wohnung gekündigt, all meine Kurse gecancelt, dann irgendwie ins Blaue versucht, auf der anderen Insel noch ganz kurzfristig irgendeine Unterkunft zu finden, die bezahlbar ist. Hab dann 10.000 E-Mails geschrieben, Leute angerufen, ob ich noch irgendwie diese anderen Kurse belegen kann, um eben an diesen Ort zu kommen, wo ich einfach eine ganz andere Verbindung zum Meer habe.
Das hat geklappt. Was hast du dann da erlebt? Ich erinnere mich noch einmal, hast du mir ein Foto geschickt von irgendeinem, ich glaube du, neben einem riesigen Walhai.
Ja, also das ist schon ganz schön verrückt, dass man irgendwie innerhalb von Europa die Möglichkeit hat, tatsächlich diesen riesigen Fischen zu begegnen. Also auf den Azoren gibt es dann zum Beispiel, oder von dieser einen Insel auf Faial kann man 2-3 Stunden mit dem Boot rausfahren und da gibt es die Princess Alice Bank. Das ist dann auch so ein Unterwasserberg, der dann ungefähr 40 Meter, 35 Meter unter die Wasseroberfläche hochragt. Und das ist dann so ein Hotspot, wo sich dann eben einfach ja, ganz viele Tiere auch aufhalten. Und ja, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, irgendwie großartig was zu sehen, weil es schon recht spät in der Saison war. Aber ich dann natürlich trotzdem gerne mal mein Glück versuchen wollte und wir dann da rausgefahren sind. Und mit einer Freundin war ich da im Wasser und dann sind wir da ein bisschen rumgeschnorchelt. Und auf einmal hat sie mich gefragt, mal so, Flora, Flora, Flora. Und dann gucke ich eben nach unten und sehe nur so einen großen Schatten und da ist dann eben so ein riesiger Walhai, der da eben gerade seine Runden zieht. Und das hat mich schon sehr berührt, weil das sind wirklich gigantische Tiere und ich eben nicht damit gerechnet habe, jemals irgendwie jetzt in naher Zukunft einen zu sehen. Und dass das eben auf den Azoren geklappt hat, das war jetzt schon Wahnsinn. Und genau, und dass diese Tiere sich dann auch dazu aktiv entscheiden, sich quasi aufzuhalten, da wo du bist. Die haben ja den ganzen Ozean, die können ja einfach wegschwimmen und die dann wirklich einfach 2 Stunden oder länger die Zeit mit uns verbracht haben. Und ja, ich dann natürlich dann auch, wir waren freitauchen, ich bin dann auch abgetaucht und hänge dann da unter Wasser und gucke dann irgendwie rüber zu diesem Walhai und habe dann mit meiner Kamera eben angefangen, Fotos zu machen und war dann eben recht ruhig unter Wasser und dieser Walhai schwimmt dann einfach direkt auf mich zu und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Bin dann schon so langsam aufgetrieben, weil ich nicht genug Blei dabei hatte tatsächlich an dem Tag und dann dieser Walhai genau über mich rüberzieht, einfach weil er neugierig ist irgendwie, was ich bin und das fand ich total verrückt, dass eben diese Tiere da, diese wirklich Gentle Giants sind, ja.
Wie schön. Heute habe ich eine Podcast-Empfehlung für euch. Frei raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Abenteurer und Buchautor Christo Förster, den ihr vielleicht auch schon als Gast im Helden der Meere Podcast kennengelernt habt, geht jede Woche der Frage nach, wie es gelingen kann, mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben zu bringen. Dich erwarten verrückte Geschichten, ehrliche Inspiration für große und kleine Abenteuer und Praxistipps für den Alltag. Christo geht es immer um das Entdecken und das Aufbrechen und um die Lust darauf, ganz besondere Momente zu kreieren. In seinem Podcast spricht er mit bekannten Persönlichkeiten wie Benno Fürmann, Christine Thürmer und Tobi Schlegel. Meine ganz persönliche Empfehlung sind die Interviews mit dem Dschungelkind Sabine Kükler und die mit Anselm Panke. Die haben mich wirklich sehr bewegt. Christo erzählt aber auch in Solo-Folgen davon, wie es ihm selbst zum Beispiel bei einem 100-Kilometer-Marsch rund um Hamburg ergeht, wie es sich anfühlt, 24 Stunden auf einem Baum zu verbringen oder wie es ihm mit Hilfe der Natur gelingt, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen. Was ich an Freiraus liebe, dieser Podcast löst in mir eine riesige Abenteuerlust aus und zeigt mir zugleich, dass das nächste Abenteuer nicht weit weg sein muss, sondern schon am selben Tag vor der eigenen Haustür losgehen kann. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge und am besten abonnierst du Freiraus einfach dort, wo du Podcast hörst, um keine Folge zu verpassen. Informationen findest du unter christoförster.com/freiraus. Und auch auf den Azoren hast du dann Idole getroffen, Vorbilder und bist schnell Teil ihrer Gruppe geworden, nämlich in Person von Florian Fischer bist du dann irgendwie so in diese Behind-the-Mask-Gruppe hineingerutscht, sage ich mal. Und hast jetzt die letzten Monate da total intensiv mitgearbeitet. Also wer Behind-the-Mask jetzt gerade nicht einordnen kann, das ist so eine Gruppe von Unterwasser-Filmern und Fotografen, ich glaube vor allem Film, ne? Wo man schon sagen muss, die sind schon echt on top of the game. Also was die an Videos machen, sind mit die Bilder, die mich am meisten abholen, gerade so wie das Ganze dann geschnitten und gemacht ist, ist einfach wirklich mega, mega stark. Ja, jetzt bist du da irgendwie dabei. Was machst du da mit denen?
Ah, das weiß ich manchmal auch nicht so genau, aber ja, ich habe dann eben den Kontakt mit Flo eben aufgenommen und ich dachte, ne, wir treffen uns einmal auf einen Kaffee und vielleicht gibt er mir so 2, 3 Tipps, wie ich jetzt irgendwie besser unter Wasser filmen kann, weil das eben genau das Thema ist, was ich jetzt gerne ausbauen möchte oder wo ich mich gerne drin probieren möchte. Und wenn ich ganz viel Glück habe, nimmt er mich vielleicht mal auf einen Tag mit dem Boot raus und ich kann ihn über die Schulter schauen, wie er da irgendwelche Sachen macht. Und ja, das war total verrückt, dass mir Flo dann angeboten hat, hey, wenn du möchtest, kannst du bei mir einfach jetzt ein Praktikum bei mir machen in der nächsten Zeit und ich bringe dir so viel bei, wie ich kann in ja, eben diesen 2 Monaten, die jetzt vor uns liegen. Und ich war so, meine Güte, das ist einfach das Beste, was mir gerade passieren kann. Und ja, so ging das dann los. Also ich war dann quasi eigentlich jeden Tag irgendwie im Office bei ihm oder wir sind dann eben mit dem Boot rausgefahren. Und eine der Ziele, die wir hatten oder die dann Flo hatte, war dann eben die Baitballs, die es auf den Azoren auch gibt, die dann eben auch teilweise recht groß sein können. Also Baitballs sind eben so eine Fischschool, die dann von den zum Beispiel Delfinen oder von den Thunfischen eben so zusammengedrängt wird, dass man die dann an der Oberfläche dann, dass sie quasi relativ schnell weggesnackt werden. Und das natürlich eindrückliche Bilder sind, weil da einfach ganz viele riesige Tiere dann eben miteinander interagieren. Und ja, das war eben eigentlich das Ziel, das dann zu filmen. Das hat leider am Ende nicht so richtig geklappt. Also wir haben da oft viele Stunden auf dem Wasser verbracht und am Ende habe ich dann gemerkt, wie wichtig es ist, sich in Geduld zu üben und dass man mit Natur dann eben nicht einfach so planen kann und das nicht einfach immer so klappt. Aber genau, also ich bin da jetzt ja irgendwie reingerutscht und konnte da jetzt auch ganz viele verschiedene Sachen schon lernen.
Und du hast mir gesagt, da wirst du ganz schön ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, also ich habe, als ich auf die Azoren gekommen bin, dann eine Drohne bekommen, mit der ich dann auch gerne eben die Zeit ein bisschen üben wollte. Und als Flo und ich dann unterwegs waren, um eben nach diesen Baitballs zu suchen, haben wir dann halt andere Tiere gesehen, zum Beispiel irgendwie Delfine, die dann irgendwie um unser Boot herumgeschwommen sind. Und dann meinte Flo, hey Flora, das ist doch einfach eine super Gelegenheit für dich jetzt mal Drohne fliegen zu üben. Und für mich war das vielleicht der 10. Flug. Also ich hatte da echt noch nicht so viel Erfahrung mit. Und ja, und im Moment kannst du natürlich dann auch einfach gar nicht so viel Stress dir selbst machen, weil es geht dann einfach direkt los. Dann bin ich auch gestartet und ja, das ist natürlich einfach verrückt, wenn du dann um das Boot herum diese ganzen Delfine hast und mir hat dann Flo parallel Anweisungen gegeben, hey, flieg mal irgendwie ein bisschen mehr nach vorne, stell die Drohne so ein oder flieg ein bisschen tiefer und dann parallel dann eben da zu sitzen, um die Drohne zu steuern, dann auf diese ganzen Anweisungen irgendwie zu hören, dann diese ganze verrückte Situation irgendwie zu verarbeiten, dass um einem herum die ganzen Delfine gerade aus dem Wasser springen, ist natürlich ganz schön wild insgesamt.
Und ist es cooler, diese Situation als Drohnenpilotin zu erleben, oder wäre es cooler gewesen, einfach als staunende Flora an Bord zu sein?
Oh, gute Frage. Mit der Drohne finde ich fast cooler, weil es auch was Neues ist, was ich dann dabei lerne und ja, nicht damit auch im Nachhinein dann anderen Leuten eine Freude machen kann, wenn ich denen auch diese Bilder zeigen kann.
Was hast du, also neben dem Drohnenfliegen, was würdest du sagen, was war so das große Learning von der Zeit jetzt bei Behind the Mask oder von Flo bisher?
Ich würde sagen, zum einen habe ich vorher immer gedacht, dass ich irgendwie keine kreative Person bin. Ja, das war jetzt für mich einfach eine ganz schöne Erfahrung, dass dann zum einen meine Meinung gefragt ist, was finde ich eigentlich schön oder wie will ich das eigentlich filmen, und da eben auch dann drauf zu vertrauen, dass das eine legitime Entscheidung ist. Und ja, ich würde sagen, einfach so meinen persönlichen Stil quasi zu finden und auch selbstsicherer darin zu werden, was ich möchte und wie ich das umsetze.
Was würdest du insgesamt sagen? Wer waren für dich die wichtigsten Lehrer in dieser kompletten Zeit, in der du dich entwickelt hast, von der Person, die zum ersten Mal einen Atemregler im Mund hatte, bis zu der Flora, die jetzt gerade hier sitzt?
Ja, also auf jeden Fall natürlich Flo, würde ich jetzt sagen, jetzt mit dem Praktikum, was ich gemacht habe, weil ich einfach sehr, sehr viel gelernt habe, eben auch in sehr kurzer Zeit und eben auch auf einer persönlichen Ebene, würde ich sagen, da ganz schön weitergekommen bin, eben was mein Selbstvertrauen angeht in meine eigenen Fähigkeiten, weil das einfach ein Thema ist, Selbstzweifel, da bin ich ein Profi drin und das hält einen auch zurück. Also das ist wirklich was als einen irgendwie im Leben wirklich weiterbringt. Ansonsten tatsächlich auch Philipp Schubert von Submaris, genau, der mich auch ja immer bestärkt und mich unterstützt und dann eben auch einlädt, mal mitzukommen und mit ihnen und Submaris zu arbeiten. Ich würde sagen, die beiden Leute und mein Forschungsdoch-Ausbilder, der mir auch natürlich ganz viele Sachen beigebracht hat und den ich auch sehr wertschätze.
Und jetzt nochmal ein kleiner Vergleich zwischen deinem Leben jetzt, was ja irgendwie voll durchgestartet ist, mit dem Leben, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, wo du bei den Lahntauchern bist. Und ich frage mich, wie du heute auf eure Arbeit blickst. Du bist ja immer noch ein Teil der Lahntaucher, auch wenn du nicht mehr in Marburg lebst und deswegen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel aktiv dabei sein kannst. Aber ich frage mich, ist es sozusagen aus deiner heutigen Perspektive, also ohne irgendwie da jetzt sozusagen das klein zu reden, aber so ein bisschen so, ja, es ist halt so ein nettes Studentenprojekt gewesen und einfach nicht mehr zu vergleichen mit den krassen Aufgaben, die man als Forschungstaucherin hat oder wenn man mit Behind the Mask auf Expedition ist oder irgendwie sowas. Oder ist es vielleicht sogar so, dass das noch the real deal war, weil das so der Spirit nochmal so ganz echt war und es so das eigene Projekt war, was du selbst aufgebaut hattest. Irgendwie könnte ich mir alles vorstellen, vielleicht sogar eine Mischung aus allem, aber wie erlebst du das? Wie blickst du darauf?
Ja, also für mich, ja, ist das Lahntauchen oder einfach das Team ist so ein Gefühl von Familie. Also es ist, glaube ich, was so sehr lange in dem Leben von uns allen einfach eine sehr große Rolle spielen wird. Also zum Beispiel auch dieses Jahr war ich leider nicht dabei, aber auch letztes Jahr wurde dann Silvester zusammen gefeiert, dieses Jahr eben wieder. Also es geht auch eben über so ein Projekt hinaus. Natürlich ist es zu einem gewissen Punkt immer ähnliche Dinge, ist jetzt nicht so abwechslungsreich wie verschiedene Forschungstaucheinsätze oder irgendwie was dann noch so ansteht. Aber ich denke, das ist auch irgendwie was Schönes, weil man dann ja irgendwie so ein bisschen in diesem Vertrauten bleibt. Und was dazu halt auch kommt, ist, dass die Leute im Team, ja, wir miteinander wachsen. Also zum Beispiel das Tauchen haben wir auch weiterentwickelt. Das ist nichts, was irgendwie statisch jetzt beim Lahntauchen die ganze Zeit gleich geblieben ist, sondern wir arbeiten stetig an unseren Konzepten. Wir haben jetzt halt andere wir tauchen jetzt nicht mehr freitauchen, sondern zum Beispiel in einem Monkey-System. Mittlerweile
Was heißt das, ein Monkey-System?
Also das ist so ein bisschen eine Hybrid-Version aus Freitauchen und Gerätetauchen. Das heißt, man hat dann eine Stage, die man sich an die Seite klippt, aber kein Auftriebsmittel, also keine Tarierweste oder kein Wing und ist dadurch quasi so agil wie beim Freitauchen, aber hat eben einen großen Luftvorrat dabei, was halt im Fluss perfekt ist, weil man auch nicht so tief tauchen muss. Und ja, das macht natürlich Spaß. Ja, und mittlerweile sind eigentlich auch fast alle aus unserem Team auch als Forschungstaucher ausgebildet beim Lahntauchen.
Crazy.
Ja, also da hat sich auch ganz schön viel getan und dadurch haben wir natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch überlegt, zum Beispiel mal Vollgesichtsmasken uns anzuschaffen. Wir haben die erste schon angeschafft, wollen das jetzt mal ausprobieren. Also das entwickelt sich immer weiter und unser Projekt wächst auch mit. Also selbst wenn natürlich das Thema Müll im Fluss weiterhin bleibt. Mhm.
Wir springen mal in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Und du hast es eben schon angesprochen, ein Thema, was dich, was hast du gesagt, da bist du Profi drin, ist Selbstzweifel. Ich weiß das schon seit einer ganzen Weile von den Gesprächen, die wir dann abseits unserer Interviews führen, dass das tatsächlich so ist, dass du eine Person bist, die ziemlich starke Selbstzweifel hat. Und das, was bei mir irgendwie vor allem immer hängen geblieben ist, ist, dass du das Gefühl hattest, du bist nicht weit genug oder das braucht alles zu lang bei dir. Und nur um das kurz zu sagen, du bist 25 gerade, du wirst bald 26. Also du bist, also wenn, nach dem, was du gerade alles erzählt hast, ist es für mich völlig mindblowing, dass du 25 Jahre alt bist. Und ich habe das immer gedacht. Ich habe das auch vor 4 Jahren gedacht, so wo ich dachte, ach krass, was du da mit den Lahntauchern schon auf die Beine gestellt hast, damals warst du 21. Aber irgendwie war bei dir immer so dieses Gefühl, ja scheiße ey, und ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es weitergehen soll und ach, ich habe das Gefühl, irgendwie ich verpasse jetzt gerade den Anschluss. Jetzt erzähle ich ganz viel, wie du dich gefühlt hast. Das war so das, was ich wahrgenommen habe. Trifft es halbwegs zu?
Ja, also das trifft schon zu. Also mittlerweile bin ich davon zum Glück jetzt ein bisschen weggekommen, aber wenn man da so am Anfang steht und halt irgendwie, also ich hatte halt ganz stark das Gefühl, ich möchte da gerne irgendwie mir was aufbauen, aber ich weiß nicht wie. Ich sehe nur irgendwie andere Leute, die dann gefühlt schon mit 15 anfangen, ihre eigenen Filme zu produzieren oder sowas. Das hat mich dann schon extremst gestresst. Und ja, und solange man halt selber, ich sag mal, noch nichts ist oder nur irgendwelche Ideen und Konzepte im Kopf hat, ist das halt nicht so das befriedigende Gefühl und das befeuert es natürlich.
Hm. Ich möchte das Thema vor allem auch deshalb ansprechen, weil ich mir gut vorstellen kann und das auch aus den Nachrichten, die ich so erhalte, weiß, dass du nicht die einzige Person bist, sondern vielen Menschen, die wahrscheinlich auch jetzt gerade zuhören, das durchaus auch mal ganz ähnlich gehen kann. Und ich mich jetzt gefragt habe, ob du denen sozusagen was sagen kannst oder ob du, was würdest du dir selber, wenn du jetzt 4 Jahre zurück dir eine Nachricht senden könntest, was würdest du dir sagen?
Ich glaube, gute Frage. Ich würde versuchen, mich nicht so sehr zu stressen auf eine negative Art und Weise, aber trotzdem aktiv Sachen voranzubringen. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich bin mega ozeanbegeistert oder ich möchte irgendwie aktiv werden, das halt auch wirklich konkret zu machen und nicht nur einfach eine Idee im Kopf, eine Idee sein zu lassen, sondern dann eben wirklich auf Leute zugehen. Ich glaube, das ist vielleicht das Größte, eben auch selber mal aktiv Leute anzusprechen, ob die einen irgendwie Tipps für einen haben, einen helfen können. Und dann halt auch mal eine Sache anfangen und ich glaube vor allem eine Sache weitermachen und bei einer Sache bleiben. Das war was ich vorher nicht so konnte. Ich habe dann Sachen ausprobiert, das hat mich dann nicht so abgeholt, habe es wieder sein lassen, dachte immer, ach scheiße, das wird einfach nicht gut genug oder sonst wie was. Aber eben einfach mal eine Sache zu beginnen und auch wenn es am Anfang halt nicht gut läuft, das wird besser werden und man selber wird eben auch besser darin werden und das dann einfach durchzuziehen.
Was sich bei dir ja auch durchgezogen hat, ist dieses dich mit anderen Leuten zusammenzutun und dich Projekten anzuschließen und sich einfach mal zu trauen, den Schritt zuzugehen und nachzufragen, ob man nicht irgendwie mitmachen kann. Warst du überrascht davon, wie gut das funktioniert hat?
Ja, schon. Also ich habe eigentlich von allen Leuten nur positiven Support irgendwie erfahren und ja, und wenn ich dann irgendwie mal nach Leuten irgendwie nach Tipps gefragt habe oder so, die dann natürlich auch merken, hey, da ist eine Person, die hat Interesse und eben dadurch, dass man den Mund mal aufkriegt, einfach natürlich viel mehr wahrgenommen wird und auch überhaupt erst klar wird, was möchte diese Person denn eigentlich, warum ist der Person das so wichtig und das sehen dann andere Leute und können das dann auch wertschätzen und darauf auch reagieren, also wenn man halt die ganze Zeit nur so still bleibt, das hilft natürlich nicht weiter, ja.
Ja, und genau das ist auch die Erfahrung, die ich irgendwie euch ans Herz legen würde, einfach mal losziehen und nachfragen, den Kontakt suchen, ansprechen. Ich kenne das ja selber auch. Ich frage ja andauernd Gäste an, ob sie nicht Lust haben, in diesen Podcast zu kommen. Und auch am Anfang, als dieser Podcast noch 0,0 Referenzen hatte, haben Leute wie Uli und Co. sofort zugesagt, ja, let's go. Und sich das einfach zu trauen und es zu machen, ist der richtige Weg. Also mehr als ein Nein kann man einfach nicht bekommen. Und dementsprechend, go for it. Zweiter Punkt am Abgrund der Meere. Sexismus in der Meereswelt. Kann ich da kurz mit dir drüber sprechen?
Ja.
Und wir können da einen richtig, einen ehrlichen Einstieg in dieses Thema machen. Und zwar gab es mal eine Situation zwischen uns beiden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Und zwar gab es die Situation, dass wir, als das Buch Ein Leben für den Ozean erschienen ist, wo die Landtaucher auch ein Kapitel drin hatten, natürlich irgendwie viel miteinander kommuniziert haben. Du hast uns sogar beim Vertrieb dieses Buches ein bisschen unterstützt und hast du derzeit sogar noch eine Vortragstour für mich im Hintergrund so ein bisschen mitorganisiert. Also wir hatten irgendwie einige Anknüpfungspunkte. Und dann gab es einen Termin, wo irgendwie Social-Media-Content gemacht werden sollte für die Promotion von dem Buch mit den Landtauchern zusammen. Und ich hatte Noah angesprochen. Die Geschichte war so ein bisschen an Noah und dir aufgehangen. Und ich habe dann aber für diese Geschichte nur Noah angesprochen und noch Mathis, der bei euch so für diesen Social-Media-Content zuständig war und dich eben nicht. Und du hattest das dann mitbekommen und was ich richtig krass fand, du hast mir eine Sprachnachricht gesendet und hast gesagt, ey Chris, ich muss mal was, Flora kichert jetzt hier los. Und hast mir dann halt eine Sprachnachricht gesagt, hast gesagt, ey, ganz ehrlich, ich muss mal was sagen, was ich echt richtig doof finde. Und zwar geht es jetzt hier darum, ein Treffen zu machen und Social-Media-Content zu produzieren. Und die Geschichte geht um Noah und mich. Und irgendwie werden jetzt gerade nur die Männer der Gruppe angesprochen. Und ich kann es gerade gar nicht anders deuten, als dass du halt einfach nur wieder die Männer im Kopf hast und nicht die Frauen und ich deswegen nicht gefragt werde. Und also da hast du mich echt eiskalt erwischt. Und ich hatte sofort so Erklärungen und Ausreden im Kopf, weshalb das jetzt so war. Aber ich glaube, die plausibelste Erklärung war, dass du einfach recht hattest und ich, obwohl ich das jetzt super scheiße von mir finde und es gerne hätte, dass das nicht so gewesen ist, aber ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie erstmal die männlichen Gesichter, also die Repräsentanten und diejenigen, die das jetzt voranbringen, intuitiv gesehen habe. Und da hast du mir echt die Augen geöffnet und ich fand das so krass mutig von dir, dass du das direkt gesagt hast und war für mich ein sehr wertvoller Spiegel und ich hoffe, ich habe dadurch irgendwie das gelernt und kriege das jetzt besser hin. Wie gesagt, es war unterbewusst und nicht gewollt, aber das war so eine Situation, bei der ich selber irgendwie ein bisschen versaut habe und mich dann auch entschuldigt habe und es einfach richtig cool fand, dass du es angesprochen hast. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder 3 Jahre her. Ich frage mich, wie sich das entwickelt hat. Ist es eigentlich noch genau dasselbe wie damals? Oder wie erlebst du das aktuell?
Also ich würde sagen, beim Landtauchen sind wir da eben sehr sensibel geworden. Also es ist mir eben auch am Anfang dann aufgestoßen, wenn dann Leute vorbeigelaufen sind, wenn wir eben einen Einsatz hatten und gesagt haben, ey, gute Arbeit, Jungs, habt ihr cool gemacht. Wo ich denke so, hey, ja, davon ist vielleicht die Hälfte weniger sind Typen und der Rest des Teams sind Mädels. Also das trifft da eben einfach nicht drauf zu. Also das ist eben was, wo wir dann auch intern viel drüber gesprochen haben, dass es eben das Problem gibt, dass dann Frauen sich eher zurücknehmen, vielleicht ungern Social Media machen, man dadurch weniger gesehen wird und dass dann eben diese Schleife eben anstößt, weswegen dann eben vor allem Männer irgendwie zu sehen sind manchmal. Auf jeden Fall haben wir das bei uns mittlerweile, finde ich, sehr gut gelöst, dass das sehr ausgeglichen ist. Und davon abgesehen habe ich das jetzt nicht mehr so stark erlebt. Also natürlich ist generell die Tauchbubble in Deutschland sehr männlich dominiert, vor allem so im Sport- und Freizeittauchen. Da kriegt man halt einfach vielleicht von älteren Leuten generell mal einen komischen Kommentar ab, aber diese würden vielleicht auch einfach komische Kommentare abgeben zu jungen Leuten aus Prinzip. Ja, und im Forschungstauchen habe ich das jetzt zum Glück jetzt noch nicht so erlebt.
Cool.
Ja, also natürlich ist es manchmal ein Punkt, dass man dann irgendwie sagt, okay, wen nimmt man dann mit ins Team und dann werden dann vielleicht teilweise Leute ausgesucht, die dann eben körperlich einfach stärker sind, wo man dann eben dann überlegen muss, ne, wie kann man das vielleicht lösen, dass man da eben auch Frauen gleichwertig in die Auswahl mit einzieht. Genau, aber insgesamt habe ich da jetzt eigentlich in letzter Zeit recht gute Erfahrungen mitgemacht.
Ach, voll cool. Das freut mich zu hören. Schön, wir springen in die nächste Kategorie.
Logbucheintrag.
Was treibt dich an?
Also früher würde ich sagen, war es mehr eben der Wunsch, selber aktiv zu werden im Naturschutz oder zum Beispiel mit dem Lahntauchen und eben was Positives zu machen, so gesehen, oder was Gutes zu hinterlassen. Mittlerweile hat sich das Gefühl so ein bisschen verändert. Das ist natürlich für mich trotzdem sehr wichtig. Also ich überlege dann eben sehr, womit verbringe ich meine Zeit. Aber ich habe jetzt auch einfach für mich mehr Dinge gefunden, die mir Spaß machen. Und und zum Beispiel so diese Filmerei, die ich jetzt gerne irgendwie mal ein bisschen angehen möchte, macht mir einfach sehr viel Spaß. Und natürlich möchte ich da dann auch gerne Dinge erzählen, von denen ich dann überzeugt bin, dass sie sinnvoll sind und dass meine Zeit damit gut investiert ist. Aber es ist dann nicht mehr nur die Hauptmotivation, sondern ich eben einfach jetzt, ja, versuche Dinge zu finden, die mich selber erfüllen, ohne immer einen riesengroßen, übergeordneten Mehrwert für unsere Gesellschaft zu haben. Also ich mache jetzt mittlerweile Dinge auch einfach nur für mich, aber ja, natürlich ist es immer irgendwie connected zu Sachen, die ich sinnvoll finde.
Und ich würde auch noch gerne einen kleinen Reality-Check mit dir machen, weil du bist jetzt ja vielleicht an der Stelle angekommen, die du dir vor 4 Jahren irgendwie so diffus erträumt hättest. So, oh, das wäre geil, das und das und das zu machen. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hättest, oder ist es irgendwie ganz anders?
Ich würde sagen, es ist vielleicht besser als das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich träume irgendwie ungern sehr groß, weil ich dann immer eher denke, so am Ende ist man enttäuscht und dann ist das irgendwie doof. Deswegen versuche ich meine Erwartungen immer so ein bisschen offen zu halten. Und dadurch bin ich dann eher immer positiv überrascht von den Sachen, die ich dann irgendwie machen kann. Und wenn ich zum Beispiel überlege, so letztes Jahr ein bisschen Revue passieren lasse, ne? Ich habe letztes Jahr erst meine Forschungstauchausbildung, quasi mein Zertifikat eigentlich wirklich erst bekommen, konnte da jetzt eben schon ganz viel Erfahrung sammeln, durfte zum Beispiel in Helgoland tauchen, wo wirklich nur Leute tauchen dürfen, die Forschungstauchen eben machen. Und allein so diese ganzen Dinge erleben zu dürfen oder auf den Azoren sein zu können, um dann Auslandssemester machen zu können, das sind einfach Sachen, die sind unglaublich. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich die Möglichkeit habe, all das irgendwie erleben zu dürfen. Kann ich mich nicht beschweren.
Voll schön, dass das deine Träume sogar noch übertrifft. Lass uns auch mal über deine Generation sprechen. Ich check das immer nicht so ganz genau. Generation Y und Z und was weiß ich, ist das alles. Aber scheinbar ist es so, ich bin Generation Y, so die ganzen, die jetzt so 30, 40 sind. Und du bist Gen Z, so die um die 2000er geboren worden sind. Und gerade beschwert man sich ja über euch vor allem, dass ihr so unfassbar faul seid.
Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, wir haben einfach nur eine bessere Work-Life-Balance.
Ich würde einfach irgendwie von dir gerne wissen, was glaubst du, was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Kann man überhaupt ihr sagen? Seid ihr super unterschiedlich oder gibt es schon irgendwie so eine Gemeinsamkeit, die du da erkennst? Weil ich meine, bei den Landtauchern seid ihr auch so ungefähr eine Gruppe. Vielleicht ist das so eine ganz gute Referenz, auch wenn es da so ein Bias geben könnte, dass Leute, die bei den Landtauchern sind, vielleicht schon eher so ein bisschen die sind, die auf jeden Fall einen coolen Drive haben und nicht so die Chiller. Weiß ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Erzähl du mal.
Weiß nicht, diese ganzen Konzepte mit Gen Z ist jetzt auch nicht so ganz meine Welt, aber ich würde schon sagen, dass uns das so verbindet, dass wir vielleicht nicht mehr Bock haben, uns irgendwie kaputt zu machen für irgendeinen Job, der halt irgendwie es einfach nicht wert ist. Und ja, vor allem, wenn man halt so ein bisschen in die Zukunft schaut, ne, wie steht es um unsere Welt? Und ehrlich gesagt halt nicht so gut. Und wenn man sich jetzt auch die politische Lage anguckt, gibt es einfach so viele Unsicherheiten, das könnte gefühlt alles passieren in den nächsten Jahren. Deswegen glaube ich einfach, viele Leute versuchen mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und das finde ich auch total legitim. Also, dass man eben jetzt nicht nur denkt, oh ja, ich möchte jetzt gerne irgendwie in 15 Jahren da mein Haus haben und dies, das, sondern halt einfach, was kann ich auch tun, damit es mir auch jetzt gut geht? Und ja, und das finde ich schon sehr wichtig, vor allem, weil man das Leben, klar kann man alles durchplanen, aber am Ende kann es halt doch immer ganz anders kommen. Und daher sehe ich das auch nicht so richtig ein, sich da dann schon so steif irgendwie auf irgendwelche Sachen festzulegen.
Ja, finde ich voll cool. Hast du Angst vor der Zukunft?
Also früher hatte ich sehr viel Angst vor der Zukunft. Da würde ich auch sagen, dass ich so eine Form von Klimaangst entwickelt hatte, auch zu der Zeit, als es mir eben nicht so gut ging. Mittlerweile bin ich da sehr resigniert. Also ich glaube nicht, ja, dass wir da jetzt irgendwie alles wieder mega gut wird und die ganzen Probleme, denen wir irgendwie ins Gesicht schauen, vor allem auch, wie es so um die Meere steht oder generell, ne, die ganzen Arten, die einfach verschwinden, dass wir das auf einmal noch das Ruder rumreißen. Also so diese Form von Optimismus habe ich leider verloren auf dem Weg. Aber ja, die Frage war Angst, ne? Angst vor der Zukunft. Ja, Angst habe ich dann nicht mehr, weil ich da eher so, ja, irgendwie akzeptiert habe, das ist jetzt so, wie es ist. Und ich versuche das Beste draus zu machen. Und eben auch, dass ich trotz all dem, was drumherum passiert, versuche, dass es irgendwie Leuten um mich herum gut geht und mir selbst auch gut geht, so gut es eben möglich ist.
Wenn du sagst, du hattest eine starke Klimaangst entwickelt, ich glaube, du musst das mal erklären. Wie fühlt sich das an? Ist es einfach nur so ein, oh ja, Mist, das sieht nicht gut aus, wird wohl nicht gut werden? Oder ist es so eine richtige, weil Angst zu fühlen ist ja eine der schlimmsten States of Mind, in denen man sein kann.
Ja, es war halt irgendwie für mich sehr überwältigend, wenn man sich eben versucht, mal alles bewusst zu machen, was gerade passiert und auch eben worauf die Welt so zusteuert. Und ich das sehr überfordernd fand, diese ganzen Dinge dann gleichzeitig zu sehen, was eben schief läuft und eben genau zu wissen, was nötig ist. Und man halt eben wirklich beobachten kann, wie dann zum Beispiel man den Kipppunkten immer näher kommt oder manche dann eben schon überstritten hat. Und eben so dieses große, ja, Ungewisse über allem schwebt, wie das dann am Ende für unsere Welt aussehen wird. Weil man natürlich einfach wissenschaftlich ziemlich genau abschätzen kann, was es für fatale Konsequenzen haben wird. Und wenn man da dann eben tief reingeht, das dann, finde ich, auch legitimerweise einfach Angst auslösen kann. Viele Leute...
Angst wovor? Hast du irgendwie konkrete Bilder im Kopf, wo du denkst, oh fuck, so könnte das werden, oder?
Ja, oh, schwierig. Ich glaube, es war mehr so ein diffuses Gefühl von Verantwortung auch, die man selber hat und dass man der dann nicht gerecht wird zum gewissen Punkt. Aber eben auch, ja, so eine Ungerechtigkeit, die dann irgendwie in der Welt passiert. Ja, es ist schwer zusammenzufassen. Ich bin eine, ja.
Überforderung, Hoffnungslosigkeit auch, ja.
Ja, also schon auch eben so, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, das ist einfach alles nicht mehr so richtig rumzukriegen und viele Leute beschäftigen sich eben damit halt nicht und die sind dann auch mit Teil des Problems. Also da rutscht man dann in so Gedankenmuster, die einen auch einfach nicht glücklich machen.
Und du hast gesagt, dass du so ein bisschen resigniert bist. Wie wirkt sich das auf deinen Idealismus? Und ich meine, bei Landtauchern ist ja super idealistisch. Ihr versucht irgendwie einen Unterschied zu machen und nachhaltiger oder im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln. Wie passt das dann noch zusammen, wenn du so resignierst und irgendwie denkst, ja, ich glaube eh nicht, dass wir es irgendwie packen werden?
Naja, also ich denke, alles, was man machen kann, ist gut. Und das werde ich auch so weiterführen. Ich werde halt nicht mehr für mich denken, dass das jetzt das Problem der Welt löst. So. Also so diesen höheren Anspruch von Idealismus sehe ich nicht. Und ich verstehe dann auch, wenn Leute sagen, das verstehe ich nicht, warum ihr das macht, das bringt doch eh nichts. Genau, dann würde ich dann trotzdem irgendwie denken, ja, irgendwo hast du recht, aber ich mache es halt trotzdem, weil alles, was gemacht wird, ist eben gut, aber eben ohne diesen Druck dahinter, dass es jetzt irgendwie nicht genug ist oder sowas, sondern mehr so das Feiern, was man dann machen kann.
Finde ich gut. Wo willst du mal hin? Hast du irgendwie so ein ganz großes Ziel vor Augen? Jetzt hast du vieles erreicht, hast du weiterhin Sachen vor Augen, wo du sagst, boah, in 10 Jahren wäre ja geil, das AWI zu leiten oder irgendwie sowas?
Ja, da sehe ich mich tatsächlich nicht so. Also was so mein, ich habe mir jetzt auch gesagt, okay, vielleicht ein Ziel, was man jetzt sehr groß steckt, was ich dann so aus Spaß mal sagen kann, wäre irgendwann mal BBC-Filmerin zu werden auf einem Kreislaufgerät. Also das ist natürlich jetzt nicht in irgendwie direkt erreichbar, aber ja, das ist natürlich zum einen die Schiene, dass ich gerne im Tauchen immer weitermachen möchte. Da ist so eine große Welt, die man erkunden kann. Dieses ganze technische Tauchen, da kann man sich so ausleben, wenn man das ganze Geld dafür hätte. Das habe ich natürlich leider gerade nicht. Aber ja, das macht extrem viel Spaß. Und wenn man es dann eben noch schaffen würde, ja, mit dem Film ja eben so professionell zu werden, so tolle Bilder einfangen zu können, dass man es dann eben auch schafft, mit Dokumentationen Leuten das zeigen zu können, das wäre so mein Traum.
Cool. Wir springen in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Du kennst das ganze Konzept. Entweder oder Fragen oder Halbsätze. Lahn oder Meer?
Meer.
Marburg oder Kiel?
Kiel.
Echt jetzt?
Ja.
Die armen Landtaucher, wenn die das hören.
Ich komme immer gern nach Marburg, aber auf Dauer bin ich doch gerne am Meer.
Forschung oder Filmen?
Filmen.
Fisch oder vegan?
Vegan.
Immer alles geben oder auch mal eine Pause machen?
Auch mal eine Pause machen.
Fällt dir das leicht?
Nee, aber ist besser.
Wenn ich Friedrich Merz einen Tag lang etwas zeigen könnte, dann würde ich
ihn mit in die Lahn nehmen.
Mein größter Erfolg ist?
Zufrieden mit mir selbst zu sein.
Den konnte ich erreichen, indem?
Oh, finde ich schwierig. Indem ich netter mit mir selbst umgehe.
In 3 Jahren werde ich?
Viel Zeit im Wasser verbringen.
Abtauchen oder auftauchen?
Abtauchen.
Wir sind ziemlich tief abgetaucht. Vielen lieben Dank, dass du uns da tiefe Einblicke gewährt hast und deine Geschichte so geteilt hast. Mich freut das riesig, irgendwie diesen Prozess über die letzten Jahre immer so ein bisschen von außen beobachten zu dürfen und zu sehen, wo du jetzt stehst. Daran habe ich ehrlicherweise nie gezweifelt und drücke dir die Daumen, dass das so weitergeht. Und ich glaube, wenn du Bock drauf hast, mit dem Kreislaufgerät BBC-Aufnahmen zu machen, dann wirst du das schaffen. Ich drücke dir dafür die Daumen und vielen Dank, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Alles Gute für dich, Flora.
Danke, Chris. Danke für das schöne Gespräch.
Das war Flora Gläser und es war die Perspektive eines Menschen, der noch relativ neu in diese Ozeanwelt eintaucht, aber dabei schon so viel erlebt hat. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Flora trotzdem immer wieder von Selbstzweifeln geplagt wird und das Gefühl hat, irgendwie nicht schnell genug dabei zu sein, noch nicht weit genug gekommen zu sein. Und mich beschleicht gerade die Sorge, dass das Gespräch mit Flora, die mit Mitte 20 schon so weit gekommen ist, objektiv betrachtet, vielleicht auch bei euch Stress auslöst, die sich jetzt vielleicht mit Flora vergleichen. Und auch euch möchte ich sagen, Leute, stresst euch nicht. Flora ist tatsächlich eine ganz schöne Überfliegerin und ich kann euch sagen, die allermeisten der Helden und Heldinnen der Meere, die ich gesprochen habe, die waren nicht ab Anfang an mit Mitte 20 schon voll auf Kurs, sondern das Leben bietet uns genug Zeit, sich zu entwickeln. Geht es mit Ruhe, mit Gelassenheit an und vergesst nicht, Spaß zu haben und das Leben zu genießen, denn das ist doch eigentlich das Ziel, was hinter unseren großen Plänen steckt. Ich fand es auch richtig cool, dass sie nochmal diese Gen Z-Perspektive aufgemacht hat, die es nicht mehr einsehen, sich kaputt zu machen für irgendwelche Jobs, auf die sie gar keine Lust haben. Die jungen Menschen haben die Probleme, vor denen die Gesellschaft steht, ja selber gar nicht gemacht und jetzt sollen sie das Ganze ausbaden. Natürlich sind diese Probleme auch da. Wir haben einen demografischen Wandel und wir haben immer mehr ältere Menschen, die in Rente gehen und weniger junge Menschen, die arbeiten und unser ganzes Land und das Sozialsystem finanzieren. Aber ich verstehe auch, dass es Leuten bitter aufstößt, wenn man einerseits sagt, ja, da müssen die jungen Leute jetzt viel, viel mehr arbeiten, man auf der anderen Seite aber sagt, junge Menschen aus anderen Ländern, die diese Arbeit ja auch tun könnten, wollen wir in unserem Land aber auf gar keinen Fall haben. Also, ich merke schon, ich komme jetzt hier in so ein bisschen eine politische Diskussion rein. Ich fand das cool, das mal anzuschneiden. Wenn ihr Lust habt, dass sowas mal weiter ausdiskutiert wird, dann gucke ich mal, ob es irgendwelche Meeresgäste gibt, die das sogar noch mit vereinen. Und ansonsten freue ich mich einfach über eure Perspektive in den Kommentaren zu dieser Folge. Da können wir ja noch ein bisschen weiter diskutieren. Wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, naja, dann bieten sich ja die ganzen Leute an, über die wir heute gesprochen haben. Seien es die Jungs von Submaris, sei es Florian Fischer, den wir ja auch schon im Ocean Talk hatten. Aber wenn ich mir jetzt eine Folge für euch aussuchen würde, dann würde ich sagen, zurück ins Jahr 2021. Da gab es Episode Nummer 24 mit Philipp Schubert, mit dem ich einerseits über Surfen, aber andererseits auch über Seegras gesprochen habe. Fand ich eine coole Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.